Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ihr Lieben, wir haben heute das Thema uns vorgenommen: Gott abgelehnt, Konsequenz. Und das sind so die vorletzte Predigt aus unserer Sacharia-Reihe. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten ganz viel mit diesem biblischen Buch miteinander beschäftigt. Und vielleicht denkst du auch so, wenn du Sacharia hörst, wenn du gleich diesen Text hörst, oh, das hört sich als ziemlich alt an und was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und manches ist mir gar nicht so, dass es so glatt eingeht, sondern so ein ganzes Stück auch unverständlich. Und ich habe für mich persönlich gemerkt, das stimmt, da ist manches an der Formulierung, an den Bildern, die dort stehen, im ersten Moment unverständlich. Man muss sich so ein Stückchen hineindenken. Aber dann habe ich gemerkt, wenn man sich darauf einlässt, wow, da steckt wirklich eine ganze Menge an Herausforderungen auch für mich drin und für unsere Zeit drin. Und vielleicht geht dir das ja heute Morgen auch so, dass du merkst, tatsächlich, das, was hier steht, das hat mit mir, mit meinem Leben zu tun, das meint auch mich. Wir schauen uns heute Sacharja 11 an und in diesen beiden Kapiteln, die diesem Kapitel 11 vorausgehen, da merkt man etwas, wie Gott sein Volk Israel von ganzem Herzen beisteht. Wie sehr er dieses Volk liebt. Und wenn man so diese Kapitel liest, dann merkt man, das ist alles so hoffnungsvoll, so segensreich. Und man denkt sich, ach, da möchte ich eigentlich dabei sein. Das will ich auf keinen Fall verpassen. Und dann kommt dieses Kapitel 11 dazwischen. Und es ist wie so eine kalte Dusche. Und dieses Kapitel 11, das zeigt nämlich auf, was diese Hoffnung und diesen Segen Gottes aufhalten und zerstören kann. Wir haben uns im Kapitel 9, die Verse 9 und 10 angesehen und festgestellt, dass der dort beschriebene Retter ja letztlich Jesus Christus ist. Und Sacharja deutet ja schon an, dass das Reich dieses Jesus Christus nicht einfach auf Israel begrenzt ist, auch nicht auf eine bestimmte Zeit oder Epoche begrenzt ist, sondern dass dieses Reich universal ist, zeitlich und räumlich. Und deshalb kommen auch du und ich natürlich mit diesen Texten, mit diesem Jesus in Berührung. Und das macht dieses 11. Kapitel auch für uns so bedeutsam. Und ich lese uns zunächst die ersten 3 Verse daraus vor, die so gar nicht angenehm klingen. Sacharja 11, Abvers 1. Öffne deine Tore, Libanon, damit das Feuer deine Zedern vernichtet. Weint, ihr Zypressen, denn die Zedern sind gefallen, die mächtigen Bäume sind zerstört. Weint, ihr Eichen von Baschan, denn der dichte Wald ist umgestürzt. Hört das Klagen der Hirten, denn ihr herrliches Weideland ist verwüstet. Hört die jungen Löwen brüllen, denn ihr Dickicht am Jordan wurde zerstört. Wenn man sich mit diesen Versen beschäftigt, dann merkt man, es gibt Bibelausleger, die verstehen diese Kapitel 9 bis 11 im Sacharja-Buch als eine Prophetie auf die 2 aus Sacharjas Sicht noch kommenden Weltreiche. Er ist ja im persischen Weltreich und er sieht das griechische Weltreich und das römische Weltreich auf sich zukommen. Denn vieles, was Sacharja in diesen Kapiteln beschreibt, das passt genau in diese Zeit. Und was wir hier gerade auch in den Versen, 3 Versen aus Sacharja 11 eben gelesen haben, das passt sehr gut zu den Ereignissen von 70 nach Christus, als der römische Feldherr Titus Jerusalem erobert hat. Und wir lesen dort in den Geschichtsbüchern, dass die römischen Truppen tatsächlich so viel Holz abgeholzt haben in Israel, wie sie nur fanden. Das war der Grund. Natürlich brauchten sie für ihre Belagerung auch so Belagerungsmaschinen. Die mussten kochen, die brauchten Feuerholz, wenn es nachts kalt war. Und dadurch haben sie tatsächlich jede Menge dieser Bäume abgeholzt. Zypressen, Zedern und Eichen, das sind ja auch sehr edle Gehölze bis heute. Und manche Bibelausleger sehen deshalb in ihnen auch ein Symbol für die Reichen und Vornehmen in Israel oder sogar auch als ein Symbol für den Tempel, für diesen Prachtbau, auf den die Juden ja sehr stolz waren und in dem viele Teile tatsächlich ja auch aus Holz bestand. Egal, wie wir das verstehen, ob wir das so wörtlich nehmen oder ein Stückchen mehr symbolisch sehen, die drei angesprochenen Regionen, Libanon, Bashan und das Ufer des Jordan, stehen letztlich für das ganze Land Israel. Israel ist in diesen Versen tatsächlich komplett zerstört. Und wenn das Land zerstört ist, dann betrifft das ja, wir sehen das ja auch in den Krisenherden unserer Tage, wenn das Land zerstört ist, dann betrifft das immer natürlich auch die Menschen. Selbst die Reichen und die Vornehmen. Israel liegt, das beschreiben diese Verse, so sehr am Boden, dass selbst die Löwen sagen, also hier gibt es nichts mehr zu fressen, wir ziehen um. Also selbst für die ist es trostlos geworden. Und man fragt sich natürlich, Mensch, wie konnte das so weit kommen? Alles sah doch so gut aus, haben wir eben gerade noch gesagt in den Kapitel 9 und 10. Und jetzt dieser Tiefschlag, wie konnte es dazu kommen? Was ist passiert? Und wir lesen den Grund in den folgenden Versen, in den Versen 4 bis 14. Und ich lese sie zunächst mal im Block vor. So spricht der Herr, mein Gott. Sorge für die Schafe, die geschlachtet werden sollen. Ihre Käufer schlachten sie und werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und ihre Verkäufer sagen, gelobt sei der Herr, denn jetzt bin ich reich. Nicht einmal die Hirten haben Mitleid mit ihnen. Und so werde auch ich kein Mitleid mehr mit den Bewohnern des Landes haben, spricht der Herr. Jeden Einzelnen will ich in die Gewalt seiner Mitmenschen und seines Königs geben, beziehungsweise dahin ausliefern. Sie sollen das Land zerstören und ich werde sie nicht vor ihnen retten. Also, sagt Sacharja, sorgte ich für die Schafe, die geschlachtet werden sollten, die elenden Tiere. Ich nahm mir zwei Hirtenstäbe. Den einen nannte ich Freundlichkeit und den anderen Eintracht. Und ich hütete die Schafe. In einem einzigen Monat vertrieb ich drei Hirten. Doch schließlich wurde ich ungeduldig mit den Schafen. Und auch sie verachteten mich. Deshalb sagte ich, ich will nicht mehr euer Hirte sein. Was im Sterben liegt, das mag sterben. Und was umkommen soll, mag umkommen. Und die übrigen sollen sich gegenseitig auffressen. Dann nahm ich den Stab Freundlichkeit und zerbrach ihn, um den Bund, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte, aufzuheben. So wurde der Bund an jenem Tag aufgehoben. Die Viehhändler, die mir zusahen, erkannten, dass der Herr durch mich sprach. Ich sagte zu ihnen, wenn ihr damit einverstanden seid, dann gebt mir meinen Lohn, wenn nicht, dann lasst es bleiben. Da zahlten sie mir 30 Silberschekel als Lohn aus. Und der Herr sagte zu mir, wirf sie dem Schmelzer hin, diese großartige Summe, die ich ihnen wert war. Da nahm ich die 30 Silberschekel und warf sie dem Schmelzer im Tempel des Herrn hin. Daraufhin zerbrach ich meinen Stab Eintracht, um den Bund der Bruderschaft zwischen Juda und Israel aufzuheben. Wenn man das so liest, dann merkt man ziemlich schnell, also hier geht es nicht um irgendwie eine chronologische Beschreibung von Abläufen, die sich damals ereignet haben oder die sich in der Zukunft ereignen, sondern es geht hier um ganz verschiedene Einzelgeschehen, die in diesem 11. Kapitel stichwortartig zusammengefügt sind. Und ich kann gar nicht auf alle einzelnen Geschehen wirklich heute Morgen eingehen, das würde viel zu viel. Aber einige will ich einfach mal aspektiv rausgreifen. Sacharja stellt sich hier als ein Hirte dar, der die Schlachtschafe hütet. Käufer und Verkäufer der Schafe haben nur ihren Profit im Sinn. Selbst die anderen verantwortlichen Hirten haben kein Mitleid mit den Schafen. Aber auch die Leute in Israel, die ja nun auch hier für diese Schafe stehen, gehen auch miteinander wirklich schlecht um. Und ihnen kündigt Gott hier im Vers 6 an, jeden Einzelnen will ich der Gewalt seiner Mitmenschen und seines Königs ausliefern. Sie sollen das Land zerstören und ich werde sie nicht vor ihnen retten. Das heißt doch mit anderen Worten, dass Gott uns durchaus uns selbst überlassen kann. Selbstbestimmung. Das ist ja so ein Stichwort in unseren Tagen, etwas, was viele Menschen auch anstreben. tun und lassen können, was man will, was ich will. Keinen haben, der über mir steht, der mir sagt, was ich tun soll, was ich lassen soll, was geht und was nicht geht. Und für viele Menschen verbindet sich damit so der Gedanke an Freiheit. Machen und lassen können, was ich will. Aber diese Zeilen machen deutlich, das kann auch ganz bitter ins Auge gehen. Wir leben in keiner heilen Welt, in der alle Absichten, die wir Menschen haben könnten, einfach nur gut sind. Sondern da gibt es auch diese andere Seite in uns. Wir leben in keiner heilen Welt. Und nicht selten führt Selbstbestimmung zur Selbstüberhebung. Und ich nutze den anderen aus für meine Ziele, für meine Zwecke. So wie diese Käufer und Verkäufer die Schlachtschafe. Sacharja bekommt von Gott folgenden Auftrag. Vers 4, Sorge für die Schafe, die geschlachtet werden sollen. Für die Schafe sorgen, das meinte damals nicht nur, dass der Hirte danach guckt, dass die genug zu fressen haben, sondern das bedeutet auch, dass ich sie schütze, dass ich sie leite, dass ich ihnen helfe, den Weg zu finden, wo es in guter Weise für sie lang geht. Nun, ich bin nicht Sacharja, aber als Pastor hier im Goldenen Lamm, da kommst du natürlich um den Job eines Hirten nicht wirklich drum herum. Füttern, schützen, leiten sind natürlich Stichworte, die mich, die uns in der Gemeindeleitung immer wieder beschäftigen. Und wir stellen uns diese Aufgabe wirklich gerne, auch wenn ihr heute Morgen merken werdet, dass das längst nicht immer leicht fällt. Aber ich habe überlegt, ich möchte nicht diesen Hirten gleichen, die hier erwähnt sind, die kein Mitleid haben, die einfach nur an sich denken, aus Bequemlichkeit oder weil sie keinen Widerspruch wollen, sondern ich möchte einfach der Aufgabe eines Hirten nachkommen, mich der Herausforderung stellen. Aber nicht als einer, der schon sagt, und ich beherrsche das alles, sondern vielmehr als einer, der sagt, okay, ich habe das an Gottes Wort erarbeitet, aber ich möchte es mit euch gemeinsam lernen, so zu leben. Also, wenn ihr mir weiter zuhört, dann nicht in dem Gedanken, ja, wenn Uli das sagt, müssen wir das tun oder wollen wir das tun oder dann tun wir das erst gar nicht, sondern aus dem Gedanken heraus, wir haben einen Oberhirten, Jesus Christus. Und an dem prüfen wir das jetzt. Und lasst euch von ihm leiten. Das versuche ich auch. Das ist mein Bestreben, dass wir gemeinsam auf seine Stimme hören und seinen Weisungen versuchen nachzukommen, umzusetzen. Weil das, kann ich schon auch zeugnishaft sagen, hat sich in meinem Leben immer bewährt. Je dichter ich an Jesus dran geblieben bin, umso mehr Freiheit habe ich erlebt, umso erfüllter habe ich gelebt. Früher schien Ausbeutung ja ein Privileg der Arbeitgeber zu sein. Und wir haben ja dagegen dann irgendwann auch mal die Gewerkschaften erfunden. Und die Gewerkschaften haben in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, auch viel Gutes bewirkt. Es ist dadurch zu gerechteren Löhnen gekommen, es gibt ausreichend Ruhezeiten und Urlaub und wir haben sogar die Erlaubnis zu demonstrieren, wenn wir das Gefühl haben, es läuft im Moment mal wieder alles aus dem Ruder. Heute, sage ich mal ganz offen, tun mir manchmal die Arbeitgeber leid, wenn ich mich mit dem einen oder anderen unterhalte. Da höre ich einen Chef sagen, ich weiß fast nicht mehr, wie ich meinen Betrieb führen soll. Der eine will nur noch 20 Stunden arbeiten und der nächste sagt, ich will auf 30 Stunden reduzieren, weil mir reicht das Geld. Aber keiner fragt eigentlich, wie kann ich als Chef damit umgehen? Wie wird sich das auf unsere Firma auswirken? Werden wir denn all die Arbeit, wenn jeder reduzieren will, am Ende noch bewältigen können? Die Arbeit der Firma, die uns am Ende ja alle ernährt. Ich erinnerte mich nochmal an so einen Satz. Ich war früher bei den Dachdeckern, die das noch nicht wissen. Mein Altgeselle, der sagte immer, Junge, hau rein, geht's der Firma gut, geht's uns auch gut. Also der sagte immer, wenn die Firma die Wuppe runtergeht, hat keiner was davon. Also geben wir uns das Bestes für die Firma und erwarten natürlich von unserem Chef, dass er auch sein Bestes für uns gibt. Und darum möchte ich euch einfach nochmal ermutigen. Ja, es gibt eine Verantwortung der Arbeitgeber, für das Wohl und Recht ihrer Arbeitnehmer zu sorgen, Sie sind nicht einfach Schlachtschafe. Aber gibt es nicht auch eine Verantwortung von Arbeitnehmern, durch ihre Arbeit zum Wohl des Unternehmens beizutragen und dafür zu sorgen, weil dieses Unternehmen am Ende doch alle ernährt? Sind nicht auch Chefs und Leiter von Betrieben, die sind doch auch nicht einfach nur Schlachtschafe, die wir versuchen zu melken als Arbeitnehmer, um das Beste für uns rauszuholen? Von daher meine Frage, fühlst du dich noch einer Arbeitsmoral verpflichtet oder versuchst du mit möglichst minimalem Aufwand maximalen Profit aus deiner Firma zu schlagen? Erste Herausforderung. Ich gebe euch noch eine. Zur Selbstbestimmung gehört heute auch, dass jeder von uns einen Beruf anstreben und ausüben kann. Und ich finde das gut. Aber wenn ihr euch als Ehepaare für Kinder entscheidet, dann möchte ich euch ganz viel Mut machen, entscheidet euch wirklich für eure Kinder. Wir wissen heute aus der Entwicklungspsychologie, wie wichtig die ersten 3 Jahre für die Entwicklung eines Kindes sind. Gerade auch für die Bindungsfähigkeit. Und die wird nicht nur später bei der Partnerwahl gebraucht, das wissen wir heute auch, sondern sie ist die Voraussetzung auch für die Beschulbarkeit eurer Kinder. Und wir wissen heute, dass nur sicher gebundene Kinder tatsächlich ihr von Gott gegebenes Potenzial wirklich in seiner ganzen Fülle ausschöpfen können. Und darum, mein Plädoyer gleich für Kinder mag vielleicht euch auch im ersten Moment so ein bisschen ärgern wie jene Mutter, die inzwischen mehrere Kinder hat. Und die sagte mir dann später mal, als du das erste Mal dieses Plädoyer für die Kinder abgegeben hast, da habe ich gedacht, ja, der alte Mann, der hat ja keine Ahnung, wie das heute so ist. Aber heute weiß ich, wo ich selber Kinder habe, wovon du gesprochen hast. Also mir geht es nicht darum, jemanden zu ärgern oder zu verletzen, sondern einfach mal eine Lanze zu brechen, ein Plädoyer zu geben für die Kleinsten unserer Gesellschaft, für die ich finde, dass da viel zu wenig Plädoyers gegeben werden. Und darum meine Bitte, ihr lieben Eltern, kümmert euch als Eltern so gut ihr könnt selber um eure Kinder, gerade in den ersten 3 Lebensjahren. Ich weiß, dass das nicht immer optimal möglich ist. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es geht nicht ums Optimum. Aber manchmal hat weniger Geld einen echten Mehrwert. Manchmal hat weniger Geld einen echten Mehrwert. Und ich ermutige euch, organisiert euch als Eltern-Ehepaar so, dass ihr möglichst viel Zeit mit euren Kindern habt. Wenigstens einer. Früher waren das meist die Frauen. Das hat sich inzwischen geändert. Und das darf es auch, wenn es nicht sogar längst überfällig war. Denn eure Kinder brauchen euch beide. Als Vater und als Mutter. Dritte Beobachtung. Wir kommen aus einer Zeit der Vorherrschaft des Mannes. Das hatte beileibe nicht nur Gutes. Und deswegen haben sich die Frauen organisiert und die Gleichberechtigung angestrebt. Und wieder sage ich, gut so. Denn Gott schuf den Menschen, und hier heißt es wörtlich im Hebräischen, als männlich und weiblich. Also zum Menschsein gehören beide Geschlechter, männlich und weiblich. Mit anderen Worten, in Gottes Augen sind Frauen und Männer gleich viel wert. Und ich weiß, ihr lieben Frauen, dass ihr gesellschaftlich immer noch an mancher Stelle leidet. Dass ihr zum Beispiel an vielen Stellen immer noch nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommt und anderes mehr. Und das ist nicht in Ordnung. Das sehe ich auch so. Aber wenn ich in so manche Ehe Einblick nehme, dann gewinne ich dort dennoch den Eindruck, dass die Männer mal sowas wie einen Gleichstellungsbeauftragten bräuchten. Darf ich das mal einfach so sagen? Zum Beispiel dürfen nicht nur Frauen mal einen Termin ohne Rücksprache machen mit den Männern. Ihr Männer dürft das auch. Ihr dürft auch einfach mal ohne zu Hause zu fragen einen Termin machen. Nicht nur Männer sollten Frauen den Rücken frei halten. Frauen dürfen das auch bei Männern tun, wenn es bei denen mal hoch hergeht. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass für manche Männer das, was ihre Frauen sagen, heilig und richtig ist. Die Frauen tun mir besonders leid, weil ihre Männer damit von ihnen einfordern, dass sie sündlos seien. Und ihr lieben Männer, das sind unsere Frauen auch nicht, genauso wenig wie wir. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig immer wieder korrigieren, dass wir Dinge miteinander besprechen. Ihr lieben Männer, euch mache ich einfach mal Mut, ihr dürft auch mal eure Frauen in bestimmten Dingen in Frage stellen, ob das wirklich richtig ist, was sie denken. Manche Männer, beobachte ich, sind sehr gutmütig. Das gilt gewiss jetzt umgekehrt auch für manche Frauen. Meine Meinung ist, Frauen haben unverzichtbare Stärken, aber Männer auch. Lasst uns diese unterschiedlichen Stärken zum Wohle einer gelingenden Ehe und Familie einsetzen. Wir Männer, wir wurden als Menschen, als Frauen und Männer absolut gleichwertig geschaffen. Aber Gott sei Dank nicht gleichartig. Und darin liegt eigentlich der Gewinn einer jeden Ehe. Und das sollte auch positive Auswirkungen auf unsere Ehen haben. Nachdenklich hat mich auch der andere Teil aus dem vorhin angesprochenen Vers 6 gemacht. Ich lese diesen Vers 6 nochmal. Und so werde auch ich kein Mitleid mehr mit den Bewohnern des Landes haben, spricht der Herr. Jedem Einzelnen will ich der Gewalt seiner Mitmenschen und seines Königs ausliefern. Sie sollen das Land zerstören. Und ich werde sie nicht vor ihnen retten. Also demnach lädt Gott uns ein, zu ihm und zu seinen Werten umzukehren. Aber wenn wir uns nicht für die Umkehr zu ihm entscheiden, dann lässt er uns auch machen. Ich höre manchmal, dass Leute sagen, wie kann Gott das zulassen? Vielleicht ja auch manchmal, weil wir nicht bereit waren, umzukehren und auf ihn zu hören. Und Gott sagt, dann macht. Ich zwinge euch nicht meinen Willen auf. Ich lade euch dazu ein. Dann macht. Und er lässt unserem Schicksal seinen Lauf. Genau das erlebte Israel 70 nach Christus. Der König, dem Gott sein Volk überließ, war offensichtlich der römische Kaiser. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Aussage der führenden Juden vor Pilatus, als sie Jesus anklagten. Sie sagten damals, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Das war eine direkte Abwahl von ihrem eigentlichen König, Retter und Heiland Jesus Christus. Und eine Wahl des damaligen weltlichen Herrschers Kaiser. Israel wandte sich von Jesus, dem einzig guten Hirten, ab. Für 30 Silberstücke, den Gegenwert für einen Sklaven, verkaufte Judas Jesus an die geistliche Führung des Gottesvolkes, die dann dafür sorgte, dass Jesus durch die Römer hingerichtet wurde. Und diese Abwendung Israels von Jesus Christus hatte massive Konsequenzen. Sacharja beschreibt, dass er 3 Hirten vertrieben hat. Damit sind wohl die 3 Führungsgremien in Israel gemeint, nämlich die Propheten, die als Wächter über den Bund Gottes mit Israel gewacht haben, sowie die Priester und die Könige, die als Leiter in diesem Bund eingesetzt waren. Sie wurden ihrer Aufgabe nicht gerecht und deswegen ihres Amtes enthoben. Scheinbar gab es in der geistlichen Welt einen Bund mit dem Volk um Israel herum. Und wir kennen das ja auch aus dem Buch Daniel, dass es dort für Länder geistlich in der geistlichen Welt Engel gibt, die für sie einstehen. Und als guter Hirte hat Sacharja 2 Hirtenstäbe. Der eine trägt den Namen Freundlichkeit. Den zerbricht Sacharja symbolisch und macht damit deutlich, dass Gottes Freundlichkeit über dem Volk Israel verloren gegangen ist. Sie haben sich gegen ihn entschieden. Damit ist Gott auch seines Bundes nicht mehr gegenüber verpflichtet. Der Bund mit den Völkern um Israel zerbricht. Und so fallen die Römer ins Land ein. Und später zerbricht Sacharja auch seinen 2. Stab, der den Namen Eintracht trägt. Und damit zerbricht er den Frieden im Volk. Das könnte damals auf die bürgerkriegsähnlichen Zustände hindeuten, die vor der römischen Invasion damals stattfanden. Oder auch auf den Kannibalismus, der infolge des Hungers durch die Belagerung der Römer in Jerusalem damals stattfand. Mir ist nochmal dieses Stichwort der zerbrochenen Einheit so nachgegangen. Wir leben nicht damals, 70 nach Christus, oder wo das losging schon, weiß ich, 50 nach Christus, wo die Einheit zerbrochen ist, sondern wir leben heute. Und als Menschen, die ihr Leben Christus anvertraut haben, sind wir heute Gottes Volk. Und mir ist es so wichtig, dass wir als Gottes Volk tatsächlich dieses Stichwort Einheit, geistliche Einheit, ernst nehmen. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der die Gesellschaft sowas von auseinander divergiert. Das darf uns in der Gemeinde Jesu nicht passieren. Und jeder Einzelne von uns trägt Verantwortung. Wir haben ganz bewusst einen Kultursatz hier in der Gemeinde, der heißt, und wir haben bewusst den Mittelfinger dafür verantwortlich gemacht. Also unsere 5 Kultursätze können wir an 5 Fingern deutlich machen. Und der mittlere heißt, wir ehren einander schon in unseren Herzen. Dafür steht bei uns der Mittelfinger. Wir ehren einander schon in unseren Herzen. Und wenn du merkst, dass da was in deinem Herzen ist, dass es da jemanden in der Gemeinde gibt, den du nicht mehr von Herzen ehren kannst, mit dem du keine Einheit, keine geistliche Einheit mehr leben kannst, dann ist es wirklich wichtig, damit ins Gebet zu gehen. Red mit Jesus darüber. Red mit der Person darüber. Das sind keine einfachen Gespräche, ich weiß das. Und wenn du merkst, dass Gebet und direktes Reden allein nicht reicht, nimm dir jemand mit zur Seite. Auch dafür sind doch unsere Hauskreise, ist Gemeinde da, dass wir miteinander wieder um die Einheit ringen. Wenn ich eins rückblickend in den 24 Jahren sagen darf, die wir hier in Dresden Gemeinde bauen, wo ich hier mit dabei bin, dann gab es immer eins, was die Gemeinde nach vorne gebracht hat und eins, was sie gebremst hat. Gebremst hat sie immer, wenn wir nicht mehr eins waren. Und vorwärts gegangen sind wir immer, wenn wir geistliche Einheit hatten. Und wenn man das letzte lange Gebet anschaut in der Bibel, das uns berichtet wird, in Johannes 17, das Jesus gebetet hat, bevor er starb, dann nimmt das Thema Einheit, um das Jesus den Vater für uns bittet, ein ganz spezielles und ganz breiten Raum ein. Gott segnet Einheit. Gott segnet nicht Egomanie. Gott segnet nicht die Ego-Shooter, die meinen, mein Gott hat mir in meinem Traum gezeigt und deswegen gehe ich jetzt hier durch dick und dünn und egal, was rundherum passiert, ich habe recht. Das hat schon immer zum Zerbruch geführt. Gott segnet Einheit. Und es braucht, dass wir aufeinander zugehen, wo wir nicht mehr eines Sinnes und eines Herzens sind und um die Einheit ringen. Ihr Lieben, mir zeigt, dass wie katastrophal es sich auswirkt, wenn Menschen meinen, sie könnten auf Gott und auf Jesus, unseren Erlöser und guten Hirten, verzichten. Wie schnell wird dann der andere zu meinem Feind? Und wie schnell wird ein ganzes Volk orientierungslos? Mein Eindruck ist, wir erleben in unserem Alltag, in unserem Land und sogar weltweit sehr viel genau von dem, was hier in Sacharja 11 steht. Und was wir brauchen, ist meines Erachtens eine Rückkehr zu Gott. Und es war schon immer so, dass Rückkehr zu Gott in den Herzen der Frommen anfangen musste, in unseren Herzen. Du brauchst nicht um Erweckung zu beten, wenn in deinem Herzen Unfrieden ist. Gott geht immer von innen nach außen, von innen nach außen. Und darum lasst uns an diesen Themen dran sein und mit Gott, mit unserem guten Hirten, dort Wege gehen und Wege finden. Und es braucht, das ist meine tiefe Überzeugung, in unserer Gesellschaft uns Christen, wie das Salz in der Suppe. Ich habe in meinen paar Jahrzehnten nie eine so orientierungslose Phase erlebt in unserem Land wie derzeit. Und das macht mir wirklich Sorge. Und es braucht, dass wir Christen in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. In Wirtschaft, in den Familien, in der Kultur und in jedem anderen Lebensfeld. Es braucht uns Christen, dass wir dorthin stehen und auch bereit sind, unbequeme Wahrheiten zu sagen, die aber von Gott kommen, die heilsam sind. Es braucht Menschen wie uns, die die Rückkehr auf Gott wieder neu in das Bewusstsein der Leute rücken, an dem so alles gelegen ist. Die letzten drei Verse in diesen Kapiteln weisen meiner Meinung nach weit über die Zeit 70 nach Christus hinaus. Da heißt es ab Vers 15, der Herr sagte zu mir, nimm dir noch einmal das Handwerkszeug eines nichtsnutzigen Hirten. Denn ich werde in diesem Land einen Hirten einsetzen, der sich nicht um die Vermissten kümmert, der die Verlorenen nicht sucht, die Verletzten nicht verbindet und die Gesunden nicht versorgt. Stattdessen wird dieser Hirte das Fleisch der fettesten Schafe essen und ihnen die Hufe abreißen. Diesem nichtsnutzigen Hirten, der die Herde verlässt, soll es schlecht ergehen. Das Schwert wird seinen Arm abhauen und sein rechtes Auge durchbohren. Sein Arm wird völlig nutzlos werden und sein rechtes Auge ganz und gar blind. Diese letzte Passage, ich will das nur ganz kurz andeuten, ist eine eindringliche Bitte, sich darüber Gedanken zu machen, welchen Leitern wir in dieser Welt vertrauen. Auf Arbeit, in der Kultur, in der Politik und auf jedem anderen Lebensfeld. Dieser abgehauene Arm und durchbohrte Auge sind natürlich nicht wörtlich zu nehmen, sondern es steht dafür, dass es Leiter gibt, die einfach unfähig sind, Gottes Werte zu sehen und zu tun. Und die natürlich dazu neigen, was wollen sie auch anderes machen, ihren Vorteil zu suchen. Und manche kommen sehr nett und eloquent daher und andere sehr entschlossen und zielorientiert. Aber beide verfolgen am Ende oft doch nur ihre eigenen Ziele und ihren eigenen Vorteil. Es geht ihnen darum, maximalen Gewinn aus den Schafen zu schlagen und sie entsprechend zu gebrauchen oder auch zu missbrauchen. Ganz zu schweigen davon, dass solche Leiter einfach unfähig sind, uns zu Christus zu führen, weil sie ihn einfach nicht kennen. Und für mich hat das einerseits sehr viel Antichristliches, was die Bibel ja sagt, dass der Antichrist in der Endzeit wirksam werden wird. Sie können uns nicht zu Christus führen, weil sie Christus nicht kennen. Und sie machen das deswegen oft gar nicht bewusst, sondern ich glaube viele unbewusst, was sie tun. Und es braucht uns Christen, die das aufklären. Diese Hirten ohne Gott haben keine Zukunft bei Gott. Sie werden eines Tages ihrer gerechten Strafe zugeführt, wenn sie nicht vorher noch zu Christus umkehren. Und das gönne ich jedem einzelnen Menschen, egal wer er ist. Deswegen bete ich auch für die mich für schwierigsten Machthaber in dieser Welt. Ich bete dafür, dass sie zu Christus umkehren. Was würde das für diese Welt bedeuten? Und ich möchte, wo immer ich unterwegs bin, auch wo ich mit Leitern, mit Verantwortungspersonen zusammenkomme, immer wieder auf Christus und seine Werte hinweisen. Nicht plump, aber aus Sachkenntnis heraus und in großer Konsequenz. Es braucht uns Christen hier, unser Gebet für sie zur Umkehr und zur Verweigerung, falsche Wege mitzugehen. Und unseren unbedingten Einsatz, richtige Wege zu finden und zu gehen. Woher nehmen wir die Orientierung dafür? Woher die Kraft? Vom einzig wahren und guten Hirten Jesus Christus. Lasst uns zu ihm für unser Volk und für seine Verantwortlichen beten. Lasst uns bei ihm in seinem Wort die Orientierung für unseren Alltag suchen und wir werden sie dort finden. Und lasst uns dann dementsprechend leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen und mit mir zu beten. Vater im Himmel, ich staune einfach immer wieder über dein Wort. Da lesen wir so uralte Texte und merken, sie haben so eine Brisanz für die Gegenwart. Herr, das ist das, was du machst durch deinen Geist, weil es dein Wort ist, das ewig gültig ist. In jeder Generation, an jedem Ort. Herr, und da geht uns manches von glatt ein und manches fällt uns schwer. Hilf uns, auch aus dem, was wir heute Morgen gehört haben, deine gute Stimme des guten Hirten zu hören und dir nachzufolgen. Danke, Herr, dass wir uns jetzt deswegen auch nochmal ganz bewusst in dieser Lobpreis- und Anbetungszeit dich anschauen dürfen, den guten Hirten, uns auf dich fokussieren dürfen. Und dass du in der Anbetungszeit einfach das in uns weiter vertiefst, was du während der Predigt begonnen hast. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.